Hekigan Roku Nummer 4. Toxan besucht Isan. Toxan kam in Isans Tempel. Er trug sein Pilgerbündel unter seinen Armen und durchquerte die Vortragshalle von Osten nach Westen und von Westen nach Osten. Dann, indem er umherschaute, sagte er Mu, Mu und ging hinaus. Setsu sagt, es ist durchschaut. Toxan erreichte das Tempeltor, aber sagte dann zu sich selbst, ich sollte es nicht so eilig haben. Also zog er sich formal an und betrat ein zweites Mal den Tempel, um ein Einzelgespräch zu haben. Isan saß auf seinem Platz. Toxan hielt sein Knietuch hoch und sagte, Osho. Isan tat so, als würde er sein Hosu, seinen Stock, heben. Daraufhin stieß Toxan einen Katzruf aus, schwang seine Ärmel und ging hinaus. Setsu sagte, es ist durchschaut. Toxan wandte seinen Rücken der Vortragshalle zu, zog seine Strohsandalen an und ging davon. Am Abend fragte Isan den obersten Mönch, der Neuankömmling, wo ist er? Der Mönch sagte, als er hinausging, hat er der Vortragshalle seinen Rücken zugewandt, seine Sandalen angezogen und ist weggegangen. Isan sagte, eines Tages wird dieser Kerl auf einen einsamen Berggipfel gehen, dort eine Einsiedelei errichten und die Buddhas tadeln und die Patriarchen missbrauchen. Setsu sagt, Frost oben auf Schnee. Ja, ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Ich fand diese Geschichte immer cool, die war spacig. Jemand besucht ein Kloster, wo ein berühmter Meister residiert, ein Tempel, und anstatt sich an die normalen Gepflogenheiten zu halten, das heißt, man lässt sich anmelden, natürlich zieht man seine Reisekleidung aus und zieht seine feierliche Ich besuche den Meisterkleidung an. Statt das zu tun, marschiert er einfach geradewegs da rein. Guckt mal hin, links, nach rechts. Mu, mu. Und haut wieder ab. Und zwar ohne den Lehrer gesehen zu haben. Ziemlich cool, fand ich. Das Gegenteil von dem, was ein normaler Mensch tun würde, der in dieser Zen-Hierarchie eine Zeit lang unterwegs war. Also dazu muss man wissen, dass gehörte zur normalen Zen-Ausbildung dazu. Man lebte eine Zeit lang in einem Tempel, Kloster, studierte unter einem Lehrer, Meister. Und wenn man eine bestimmte Zeit Grundausbildung hinter sich hatte, dann wurde man nach draußen geschickt als Unsui und musste durchs ganze Land ziehen und andere Lehrer, andere Meister kennenlernen. Das heißt, ganz viele von diesen Koran-Geschichten, wo ein Mönch fragt, der X oder so vorkommen, sind genau solche Situationen. Das heißt, dieser Unsui macht, kommt zu einem anderen Meister und versucht, seine Erfahrung, seine Verwirklichung zu vertiefen, indem er meistens die gleiche Frage an den Meister stellt, wie, was ist Buddha, warum kam Bodhidharma aus dem Westen. Meistens sind es solche Fragen. Und eigentlich sind sie immer darauf ausgerichtet, zeige mir deine Erleuchtung, zeige mir die Tiefe deiner Erleuchtung. Deswegen fragen die das meistens. Das ist also das standardmäßige Vorgehen. Und natürlich gehört dazu eine Etikette. Es gibt ein Reisegewand und es gibt ein Gewand, was man selbstverständlich trägt, wenn man dem Meister gegenübertritt. Und als erstes latscht er erstmal durch die Vortragshalle, ohne sich überhaupt nur umzuziehen. Wahrscheinlich, hoffentlich zumindest seine Strohsand draußen gelassen, die dreckigen. Aber kümmert sich überhaupt nicht um die Gepflogenheiten, die normalerweise dazugehören. Sein Pilgerbündel unterm Arm und sagt nur Mu, Mu und haut wieder ab. Das zeugt von einem großen Selbstbewusstsein, so etwas zu tun. Diese Geschichten stammen ja aus China, also nicht aus Japan. Aber so wie ich ganz kurz, ich war ja nur 3 Wochen da, Japan kennengelernt habe, ist es für Japaner noch viel schlimmer, sich gegen die äußere Norm zu stellen und gegen die äußeren Sitten des Ortes. Also man versucht eigentlich immer im Konsens und in Harmonie alles zu regeln und dass so ein Punk da mitten durch die Sendo läuft, beziehungsweise die Vortragsfalle und sich an nichts hält, ist wahrscheinlich auch für chinesische Zen-Verhältnisse ziemlich revolutionär. Man kann sich vorstellen, dass es viel Gerede in dem Kloster gab. Was ist mit dem? Hast du das gesehen? Man wird sich gefragt haben, wer sein Lehrer war, ob der das nicht gelernt hat, wie man sich benimmt. Auf der anderen Seite waren die Leute wahrscheinlich auch verblüfft und überhaupt nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Weil genauso wie wir es hier bei uns in der Sendung haben, wir haben hier unsere Regeln, wir wissen, wie man geht, wo man geht, wann man sich verneigt, wann man sich nicht verneigt und so weiter und so fort, um uns die Übung zu vereinfachen. Das heißt, wir gehen hier wie auf Schienen und alle machen das hier mit. Alle halten sich daran. Wenn jemand hier zu dem Session dazu käme, würden wir von ihm auch erwarten, dass er sich an die Regeln hält. Wenn jetzt irgendjemand von woanders herkäme, der aber unsere Tradition kennt und sich so verhalten würde, wüssten wir wahrscheinlich gar nicht, was wir tun sollten. Das würde uns einfach total durcheinander bringen. Und wir würden uns fragen, auf welcher Basis tut er das? Also, wahrscheinlich würde in uns sofort ein Gedankenstrom losbrechen, um die Situation zu erklären. Wie kann das sein, dass jemand, der doch eigentlich genau weiß, wie das funktioniert, sich so verhält? Und wir würden nach Erklärungen suchen. Die erste Erklärung wäre wahrscheinlich, da weiß es nicht besser. Wenn wir aber genau wissen, dass er es besser weiß, dann würden wir sagen, ist heute irgendwie komisch drauf. Oder wir würden ihn für arrogant halten. Aha. Mr. Toxan meint, er glaubt, er steht über den Regeln. Oder vielleicht würden wir ihm auch unterstellen, er hat eine Erleuchtungserfahrung. Sonst bringt man sowas nicht. Alles Sachen, die ich jetzt von außen in dieses Koran rein interpretiere und die zu den Fallen dieser Korans gehören. Wenn ihr diese komische Geschichte hört, dann fragt ihr euch das irgendwie. Warum macht er das? Und natürlich könnte ich das fragen beim Doxan. Warum macht er das? Was drückt sein Handeln auf? Und da könntet ihr mir dann sagen, ja, tiefe Erleuchtung. Oder doch nicht ganz so tiefe Erleuchtung. Vielleicht gegen die ganz so tiefe Erleuchtung spricht, dass er draußen an der Tür ist, eigentlich schon wieder abgehauen ist. Und dann sagt, oh, ich soll es nicht so eilig haben. Und dann dreht er sich nochmal um. Diesmal macht er alles richtig. Er zieht also seine ich gehe zum Meister, Kleidung an. Geht zum Meister jetzt wirklich, den er vorher komplett ignoriert hat. Und hält sein Knietuch hoch. Das Knietuch ist ein spezielles Tuch, was Mönche haben, um zu verhindern, dass sie mit ihren Gewändern direkt auf dem Boden knien. Das heißt, wenn die Sampais machen, dann haben sie so ein Tuch. Das wird vorher auf dem Boden aufgebreitet und darauf macht man seine Sampais. Das ist ein Knietuch. Das heißt, es gehört in den Kontext einer rituellen, standardmäßigen, zeremoniellen Verbeugung vor einem Meister. Er hält sein Knietuch hoch, sagt Osho, begrüßt ihn also. Isan fängt an, seinen Stock zu heben. Und dann stößt Toxan seinen Katzruf aus, schwingt seine Ärmel, wendet der Vortragshalle den Rücken zu und geht jetzt endgültig zum zweiten Mal. Also, wenn er wirklich davon überzeugt war, dass er schon alles weiß, in Anführungsstrichen, dann stellt sich natürlich die Frage, warum kommt er dann wieder? Oder man könnte natürlich auch fragen, warum geht er überhaupt da rein? Was ist sein Auftrag, wenn er der Meinung ist, dass seine Erleuchtung schon vollständig ist, dass er nirgendwo mehr etwas lernen kann. Der Sinn dieses Umhergehens in den Ländern, was diese Unsui machen, wenn sie den Tempel verlassen, ist zweierlei. Das eine ist, die sollen etwas dabei lernen und der andere ist aber in diesen Dharma-Gefechten, die sich spontan ergeben, wenn zwei Leute zusammentreffen und sich ein Dharma-Gefecht liefern, sollen eben auch Erleuchtung, Erkenntnis zum Ausdruck bringen, worum es wirklich geht beim Zen. Deswegen ist es eigentlich erwünscht, dass beide möglichst gut mitspielen. Das heißt, ein Dama-Gefecht kann man sich vorstellen wie eine Art Spiel, ein Sprachspiel. Jemand fragt, keine Ahnung, was ist Buddha? Der andere fragt, das werde ich dir sagen, wenn du das Wasser des südlichen Sees ausgetrunken hast. Der erste sagt dann, ich habe das Wasser des südlichen Sees ausgetrunken. Und der andere sagt, dann habe ich es dir schon gesagt. Irgend sowas. Und das Entscheidende bei diesen Gesprächen ist, dass niemand irgendwo hängen bleibt. In dem Moment, wo jemand in die Situation gerät, wie wir das ja alle vom Doxan kennen, ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung, dass ich hängen bleibe und nachdenke, habe ich verloren, habe ich das Spiel verloren. Dann kann man sich vorstellen, dass ein lauter Buzzer-Sound ertönt, und das war's dann. Statt eines Buzzers gibt es im Doxan-Raum eine Klingel, aber eigentlich ist es das Gleiche. Wir machen das nicht. Beim Doxan meistens genauso in dieser Geschwindigkeit, aber eigentlich ist es das, was bei einem Dharma-Gefecht passiert. Es ist ein Spiel und die Mitspieler versuchen zu verhindern, dass der Ball der Erleuchtung auf den Boden fällt. Es gab ein aztekisches Spiel, bei dem es darum ging, zu verhindern, dass der Ball den Boden berührt, und was dann mit allen Körperteilen durfte man diesen Ball berühren, so einen kleinen Gummiball, und man musste ihn durch so ein Loch hindurch befördern. Und diejenige Mannschaft, die das schaffte, hat er halt gewonnen. Aber der Ball durfte nie den Boden berühren. Und unschön bei diesem aztekischen Spiel war, dass die Mannschaft, die verloren hatte, komplett geopfert wurde hinterher, was man aber als Ehre ansah. Das war freiwillig, damit zu spielen. Gut. Also der Punkt ist, der Ball der Erleuchtung darf den Boden nicht berühren. In dem Moment, wo einer von beiden stockt und sagt, weiß nicht, ist das Spiel vorbei und er hat verloren. Wird dann glücklicherweise nicht geopfert, sondern kannst nochmal versuchen. Passiert auch oft. Kommt dann am nächsten Tag nochmal zum Meister und haben dann vielleicht die Erkenntnis, die ihnen beim ersten Mal fehlte. Aber darum geht es letztendlich, dass Frager und Antworter zusammen Verwirklichung, Erkenntnis zeigen, dass sie zusammen demonstrieren, worum es im Zen geht. Und deswegen gibt es diese ganz häufige Sequenz in Koan-Beschreibungen: Der Mönch zögerte, der Meister schlug ihn. Das ist genau das, was da passiert. Und das Zögern des Betreffenden ist meistens darauf zurückzuführen, dass er dieses freie Spiel nicht mehr mitspielen kann, weil er irgendwo hängen bleibt und an einer bestimmten Vorstellung festhält. Und das versuchen Zen-Lehrer auch im Doxan bei euch zu provozieren oder herauszufinden, ob ihr nicht irgendeine Vorstellung mit eurer Lösung verbindet oder ob ihr nicht, wenn die nächste Frage kommt, ihr versucht, die Antwort von der letzten Frage wieder zu verwenden. Sehr beliebt, ist natürlich klar. Ich habe es gerade das, was mich bei der vorherigen Frage, keine Ahnung, viele Runden rumgetrieben habe ich jetzt gelöst. Dann kann ich das ja nicht weggeben. Ich muss diesen Impetus, diesen Schwung muss ich ja weiter nutzen. Und das hat ja eben geklappt, wenn ich einfach diesen Satz wiederhole. Also mache ich das nochmal. Und damit bin ich hängen geblieben. Damit bin ich wieder unfrei geworden und habe dieses freie Spiel, dieses freie Hin und Her unterbrochen. Also man kann sagen, vielleicht war Toxans ursprüngliche Absicht gar nicht, etwas zu erfahren, sondern er ist einfach nur da reinspaziert und hat seine Erkenntnis gezeigt. Einmal durch den Raum gelaufen. Mu. Und wieder weggegangen. Aber er kommt wieder. Und die Tatsache, dass er wiederkommt, legt eigentlich nahe, dass er sich seiner Erkenntnis eben doch nicht so ganz sicher ist. Entweder ist er sich seiner Erkenntnis nicht ganz sicher, oder er hat Zweifel, ob das, was er da gerade gemacht hat, jetzt tatsächlich angemessen war. Wenn man sein Verhalten von außen sieht, dann sieht das so aus, wie das Verhalten von jemand, der gerade eine Erfahrung gemacht hat. Eine tiefe Erfahrung. Ob man das jetzt Erleuchtung oder sonst wie nennen muss, dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ich kann etwas dazu sagen, dass wenn ihr euch lange konzentriert, viel Energie in etwas reinsteckt, es geht gar nicht um die Konzentration, sondern es geht um die Energie, die ihr hineinsteckt, um ein Problem zu lösen, was euch sehr beschäftigt, dann könnt ihr durch einen Sprung in einen anderen Geisteszustand reinkommen, der euch aus der Ebene des Problems löst. Normalerweise werden wir von unseren Problemen gefangen genommen. Das Problem wirft für uns bestimmte Spielregeln auf und wir folgen diesen Spielregeln. Wir bleiben innerhalb dieser Spielregeln und deswegen existiert das Problem weiter für uns. Also, wenn ich zum Beispiel sage, das hier ist kein Stock, wie wollt ihr das nennen? Dann sind die Spielregeln, gerade gesagt habe, ihr müsst mir sagen, was das ist, ihr dürft es nicht Stock nennen. Das ist das, was wir sofort daraus machen. Und solange ich in diesem Problem und seinen Regeln drin bleibe, kann ich dieses Problem niemals lösen. So sind Korns konstruiert. Dafür sind sie gemacht. Um da rauszukommen, muss mein Geist einen Sprung machen. Ein Sprung heißt, eine andere Erfahrung machen, eine andere Art wahrzunehmen, andere Geisteszustände, andere Perspektiven erreichen. Und es wird gesagt, Leute, die das erfahren haben, stinken nach Erleuchtung. Und der Gestank ihrer Erleuchtung drückt sich darin aus, dass für sie alles leer ist. Für sie ist wirklich alles leer. So etwas wie angemessenes Verhalten gibt es für sie gar nicht, weil sie überhaupt keinen Kontakt mehr zur Realität haben. In dem Sinne. Sie haben eine Erfahrung gemacht, die ihnen viel tiefer und echter vorkommt als unsere alltägliche Erfahrung. Das klingt vielleicht etwas transzendental, aber eigentlich ist es ganz einfach. Dadurch, dass wir hier zum Beispiel sehr reduziert sind in unserem sensorischen Input, dass wir uns sehr stark konzentrieren und alle Sachen beiseite drängen können, die uns normalerweise stören, erreichen wir einfach eine sehr intensive Wahrnehmung. Den meisten Leuten zumindest geht es so, auf jeden Fall mir, dass das Essen bei einem Sashimi viel intensiver schmeckt, viel besser schmeckt. Und gar nicht, weil es so super gekocht wird. Das kommt manchmal hinzu. Aber der Hauptgrund ist einfach, dass meine Sinne sehr gereinigt sind. Die Pforten der Wahrnehmung sind gereinigt. Wie Aldous Huxley das irgendwo zitiert. Ich glaube, es ist ein Zitat aus dem Mittelalter von Mönchen. Die Pforten der Wahrnehmung sind gereinigt dadurch, dass alles, was störend und ablenkend sein könnte, zumindest deutlich gedämpft ist. Und das, was dann auftaucht in unserem Geist, ist sehr klar und hell und rein. Rein jetzt gar nicht in so einem esoterischen Sinne, sondern einfach Die Glocke klingt auf einmal sehr schön. Das Essen schmeckt sehr schön. Der Tee schmeckt besser. Und in diese gereinigte Wahrnehmung hinein kommt dann irgendwann ein Leben, ein Erleben. Keine Ahnung. Es kann so was Simples sein wie, du sitzt auf deinem Platz und die Sonne scheint auf einmal von hinten auf deine Matte. Und macht die jeden Tag. Und oft genug bist du unterwegs und denkst, ich muss mich in den Schatten setzen. Aber dieser Sonnenschein trifft deinen gereinigten Geist durch die Pforten der Wahrnehmung auf einmal ungehindert. Und auf einmal ist da nur Sonnenschein, nur Licht. Mehr ist da gar nicht. Und obwohl das etwas ist, was ich jeden Tag erlebe, in seiner äußeren Form, ist das Gefühl, was dann in mir entsteht, sehr intensiv, sehr klar. Und es ist deswegen tatsächlich wirklicher als meine Alltagserfahrung. Weil mein Geist nicht mehr mein zersplitterter Alltagsgeist ist, sondern weil das, worauf mein Geist sich richtet, jetzt mit einer sehr großen Intensität wahrgenommen wird. Und diese Intensität heißt eigentlich, es wirkt für mich echter. Über Leute, die Visualisierung üben, also Leute aus dem Vajrayana, die sich diese Mandalas vorstellen oder Buddha-Bilder, wird auch gesagt, wenn wir es lange geübt haben, dann ist dieses Bild realer als alles, was sie in der Realität sehen können, in unserer sogenannten Realität. Das ist übrigens etwas, was die meisten Leute gerne lernen möchten, ich zumindest, immer lernen wollte oder erreichen wollte, solche Erlebnisse am besten willentlich herbeiführen können. Also jederzeit. Erleben können. Und was dann meistens nicht klappt. Man kann sich dem ein bisschen annähern durch Training. Man kann nicht erzwingen, dass das geschieht, aber man kann dafür sorgen, dass der Geist öfters in solche Situationen hineinkommen könnte. Einfach indem man ihm beibringt, sich nicht in 10.000 Dinge zu zerfasern und sich zu konzentrieren. Und das nicht nur beim Sitzen, sondern auch gerade außerhalb des Sitzens. Wenn man zur Arbeit geht, spazieren geht, beim Abwaschen, wann auch immer, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man das üben könnte. Und wie in allen solchen Sachen haben wir die Tendenz, dass wir uns an unserer formalen Übung festhalten. Und da schaffen wir es vielleicht auch eine bestimmte Selbstdisziplin hinzukriegen. Aber dann haben wir halt so ein eingegrenztes Feld. Ne? Hier, das ist meine Sitzübung, die ist genau so groß. Und solange ich da drin bleibe, übe ich selten. Und genauso stark ist dann die Wirkung unserer Übung auch. Wenn ich es schaffe, aus diesem kleinen Quadrat rauszukommen, hat die Übung eine viel stärkere Wirkung. Und ich habe auf einmal viel mehr Möglichkeiten, so eine Erfahrung zu machen. Wenn ich dreimal die Woche spazieren gehe und vielleicht 20 Minuten dieser Zeit einfach versuche, mit leerem Geist oder, das klingt immer so aggressiv, sagen wir mit offenem Geist umherzugehen, ohne meinen normalen Gedanken zu folgen, dann habe ich eine viel größere Chance, das zu erleben und ich habe eine viel größere Chance, das eben auch in meinem Alltag zu erleben und zu erkennen, dass diese Art der Erfahrung nicht daran gebunden ist, dass ich auf einem Kissen sitze. Das ist ja leider so, dass wir uns mit unserer Anhaftung an unsere formale Sitzpraxis einsperren und Grenzen auferlegen. Das heißt nämlich, solange ich auf dem Kissen sitze, kann ich erleuchtet werden oder kann mein Geist ruhig werden, aber danach nicht mehr. Leute, die Erfahrungen gemacht haben, die sind auf jeden Fall oft von diesen Erfahrungen sehr stark geprägt und stinken insofern nach Erleuchtung, als sie keine Verbindung mehr zu ihrem alltäglichen Bewusstsein herstellen können. Das heißt, sie sind abgedreht. Und auch das wäre von außen eine zutreffende Beschreibung von Toxer, anders einfach ein bisschen abgedreht. Er ist nicht mehr in Kontakt zu dem, was eigentlich angemessen ist. Wenn jemand wirklich reif ist, wirklich eine gewisse Reife erreicht hat, dann ist eines seiner Kennzeichen oder ihrer Kennzeichen ganz bestimmt angemessenes Verhalten. Und nicht ich gegen den Rest der Welt oder mir ist egal, was mit allen anderen passiert. Das heißt nicht, dass man sich immer an irgendwelche Regeln halten muss, dass man seine Freiheit nicht dadurch zum Ausdruck bringen kann, dass man bestimmte Regeln für sich nicht als gültig ansieht. Aber wenn man sie einfach demonstrativ ignoriert, nur um zu zeigen, ich bin frei, dann zeigt man damit eigentlich, dass man unfrei ist. Wenn ich hier durchgehe, als wenn ich die Regeln nicht kennen würde, das wäre vielleicht frei. Aber wenn ich so eine Show draus mache, damit mich alle sehen, guck mal, wie erleuchtet ich bin, alles leer, und dann abhaue, dann ist das schon fraglich, ob das freies Verhalten ist. Meistens ist es das nicht. Und es scheint so zu sein, dass Toxan diesen Verdacht auch hat. Ich sollte nicht so in Eile sein, sagt er. Also, er fragt sich, war das jetzt wirklich richtig, was ich hier gemacht habe? Es gibt ungefähr die gleiche Geschichte später von Rinzai. Rinzai taucht mitten während eines Sessions bei Obaku auf und hält sich nicht an die Regeln des Sommersessions. Eigentlich hätte er vor Beginn des Sessions kommen müssen und er hätte bis zum Ende des Sessions bleiben müssen. Stattdessen taucht er mittendrin auf, sitzt eine kurze Zeit mit und steht dann auf und haut ab. Dann wird er zu Huang Po, Obaku, seinem Lehrer, gerufen oder geht zu ihm und Huang Po, dessen Dharma-Nachfolger Rinzai ist und ihn meistens lobt, ihn meistens bestärkt in seinem punkigen Verhalten, tadelt ihn und verpasst ihm eine Tracht Prügel und wirft ihn raus. Sehr unüblich. Und es passiert eigentlich das Gleiche. Rinzai verlässt das Session und am Ausgang des Klosters bleibt er stehen, dreht sich um und sitzt das Session bis zum Ende mit. Sehr ähnliche Geschichte. Also, jemand, der eine tiefe Erfahrung gemacht hat, kann vielleicht auf die Idee kommen, dass er diese Erfahrung dadurch ausdrücken muss, dass er irgendwelche Regeln bricht oder dass er zeigt, dass diese Regeln für ihn nicht gelten, weil er ja frei ist. Sie ja frei ist. Und das ist in Wirklichkeit Unfreiheit. Das Besondere an Isan und an Rinzai ist, dass sie das erkennen. Dass sie irgendwie so ein Gefühl dafür haben, das stimmt nicht ganz. Dass sie ein Gefühl dafür hatten, was ist eigentlich angemessen. Und deswegen nochmal zurückgehen. Isan in diesem Fall macht es jetzt also formal richtig und geht zum Lehrer und will gucken, ob er von dem jetzt was lernen will oder lernen kann. Isan hebt seinen Stock. Toxan macht Katz und geht raus. Und verschwindet, ohne sich umzusehen. Und zwischen diesen beiden Polen eine tiefe Erfahrung machen und dahin kommen, dass ich die tiefe Erfahrung beiseite lassen kann und mich wieder darauf einlassen kann, was die Wirklichkeit, was die Umgebung wirklich von mir will, liegen normalerweise nicht nur ein paar Tage, sondern meistens Wochen, Monate und Jahre. Das Erstaunliche bei Toxan ist, dass er das so schnell mitkriegt und dass er seinen Fehler erkennt, bevor er noch aus dem Kloster rausgegangen ist und versucht, dem nicht nachzugeben. Das heißt, er könnte eigentlich stolz sein. Wenn er stolz wäre, würde er sagen, den habe ich es gezeigt, ich gehe jetzt. Und stattdessen, nachdem er diese super Show abgezogen hat, muss er jetzt am Klosterausgang sagen, vielleicht doch doof. Es wäre viel einfacher wegzugehen. Jetzt muss er nochmal zurückgehen, wo er gerade gezeigt hat, was er von ihnen allen hält. Und ja, eine Art Canossa-Gang machen und zeigen, das, was ich eben gemacht habe, war falsch. Total falsch. Das war unangemessen. Ich versuche es nochmal. Er kommt freiwillig zurück. Das ist das Besondere daran. Und was dann nochmal beeindruckend ist, wenn ich so etwas machen würde, wenn ich so etwas feststellen würde, dass ich etwas falsch gemacht habe, dann würde ich vielleicht zurückkommen, aber ich würde mich sofort entschuldigen. Bitte, Entschuldigung, das habe ich eben falsch gemacht und ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich hatte neulich so eine Erfahrung, und, aber das war unangemessen. Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Und auch das macht Toxan nicht. Er verhält sich diesmal vorschriftsgemäß sozusagen, wie man so ein Duell macht. Und als Isan jetzt aber gerade da reinziehen will, den Stock heben will, verpasst er ein paar Schläge, dass sich hier eben nicht angemessen verhalten. Erkennt er das sofort. Katz! Und haut ab, ohne sich nochmal umzusehen. Und Isan schätzt Toxan. Er schätzt Toxan, weil er es wirklich schafft, so schnell umzuschalten. Er kommt rein als Mensch mit einer Erleuchtungserfahrung, total überzeugt von seiner Erleuchtung, zieht eine Show ab, geht raus, stellt fest, doch nicht ganz richtig, kommt zurück, nimmt jetzt diese Position ein, die formal richtig wäre, und in dem Moment, wo er feststellt, das würde ihn wieder gefangen machen, es würde ihn einengen, beendet er die Situation sofort, wieder, ist wieder vollkommen frei und geht aus diesem Kloster weg, ohne sich umzugucken, ohne nur einen einzigen Gedanken darüber zu verschwenden beim zweiten Mal. Eines Tages wird dieser Kerl auf einen isolierten Berggipfel gehen, eine Einsiedelei errichten und die Buddhas schelten und die Patriarchen missbrauchen. ist das, was Ethan über ihn sagt. Und natürlich sieht das so aus, als würde Ethan über die Zukunft sprechen. Aber tatsächlich spricht er über Toxans Gegenwart. Toxan ist das alles in diesem Moment schon. Er ist schon jemand, der vollkommen unabhängig ist von allem anderen und trotzdem frei sein kann dabei. Die Unabhängigkeit, die wir uns meistens wünschen, ist so eine Superman-Unabhängigkeit. Unangreifbar, unzerstörbar, mir kann keiner was, ich muss mich an nichts halten und wenn die ganze Welt untergeht, ich bleibe heil. Also eine Freiheit, unabhängig davon, ob sie erreichbar ist oder nicht, die eine total eingeschränkte Weltwahrnehmung beinhaltet. Eine vollkommene Trennung zwischen mir und dem Rest der Welt. Die auch bedeutet, dass ich eigentlich überhaupt keine Freude mehr erreichen kann. Superman muss super unglücklich sein. Ihm kann nichts passieren und für die anderen kann er nichts tun. Die anderen sind alle sterblich. Das ist das, wie ein Bodhisattva entsteht. Ein Bodhisattva ist ein spiritueller Superman, ein Buddha, der sich entschließt, dass ihm das nichts bringt. Dass er für sich allein befreit ist. Dass er für sich allein seinen Weg abgeschlossen hat. Es reicht ihm nicht. Er erkennt, das reicht nicht. Und deswegen sagt er, obwohl ich jetzt jederzeit abhauen könnte, muss ich jetzt warten, bis jeder Einzelne und jede Einzelne durch dieses Tor gegangen ist und das Nirvana erreicht hat. Das ist das Bodhisattva-Gelübnis und das ist die Grundlage dafür im Mahayana und im Vajrayana und in den Sutras, dass man im nächsten Leben dann ein Buddha wird. Und es ist wichtig, sich das von Zeit zu Zeit immer wieder klar zu machen, worum es geht bei diesem Bodhisattva-Krams. Es geht nicht um Helfersyndrom oder sich von seinen eigenen Problemen ablenken, indem man sich in die Probleme anderer reinsteigert. Das ist auch eine beliebte Taktik, um das eigene Leiden etwas zu mildern, aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass eine Erleuchtung, die auf mich beschränkt ist, vollkommen unvollständig ist. Es ist dann wirklich so wie dieses kleine Quadrat, nicht nur in diesem Raum, sondern auf der ganzen Erde. Das ist das kleine Stückchen, was ich gekriegt habe. Das ist auch das kleine Stückchen Freude, was ich kriege. Mehr gibt es da nicht drin. Das ist das, was die Bodhisattvas in den Mahayana Sutras, den Shravakas, den Schülern sagen. Ihr Problem ist, dass sie sich von der Quelle ihrer Erkenntnis abgeschnitten haben. Wenn ich das, was oft Hinayana-Übung genannt wird, vollkommen verwirkliche, und wir denken ja immer, darum geht es im Zen, und meinen Geist vollkommen unter Kontrolle kriege und alles Nervige da ausknipsen kann, dann ist es in Wirklichkeit so, dann leide ich zwar im Moment nicht, soweit der schöne Teil, aber ich habe mich auch von aller Freude abgeklemmt. Und das merkt man teilweise erst relativ spät. Wenn man viel Leiden erlebt oder wenn einen sein Leiden sehr viel rumtreibt und man hat irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, jetzt ist es weg, ich habe einen Knopf gefunden, womit ich das aufmachen kann, das ist sehr verlockend. Weil dann ist das Leiden weg, cool. Und es kann dauern, bis man erkennt, dass man sich damit gleichzeitig durch dieses Ausblenden der anderen, das Ausblenden dessen, wie es anderen geht, gleichzeitig auch die Quelle der eigenen Freude abgeschnitten hat. Und dass man sich auch überhaupt nicht mehr weiterentwickeln kann. Wenn im Zen von Silberberg und Eisenklippe gesprochen wird, oder Eisenberg und Silberklippe, kann ich beschwören. Also etwas, wovor man setzt, was einem einfach zeigt, dass man nicht mehr vorankommt. Dann sind das genau solche Dinge. Dann sind das scheinbare Erfolge, an denen man festhält. Es ist ein totaler Erfolg, wenn man lernt, mit seinem Geist besser umzugehen. Es ist total gut und dringend zu empfehlen, zu üben, euren Geist zu sammeln und ihn nicht hin und her springen zu lassen und mit eurem Geist vertraut zu werden. Das zu üben ist unbedingt wichtig, kann ich unbedingt empfehlen. Aber wenn ihr glaubt, wenn ihr das erreicht, dass das alles ist und dass es nur noch darum geht, das immer weiter zu perfektionieren, dass euer Geist letztendlich ganz leer ist und nichts mehr in ihm entsteht, dann ist das in dem Moment ein schweres Hindernis auf eurem weiteren Weg. Und es ist wichtig, das zu erkennen. Dafür ist diese ganze Bodhisattva-Geschichte da, um das zu erkennen. Meine Erkenntnis, meine Verwirklichung ist nicht vollständig und ich kann sie wirklich nur entwickeln, wenn ich mich für das öffne, was normalerweise da ist und nicht der Vorstellung hinterher renne, dass es eine absolute Wirklichkeit gibt, die mit dieser Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat, die irgendwo für mich erreichbar ist und um die es allein geht, wenn ich dieses leuchtende Juwel endlich in den Pfoten habe, dann reicht's.